NDR Info. Echo des Tages.
Heute ist Sonntag, der 16. August. Es war und ist noch ein Sonntag der Proteste in Belarus. Heute Abend sind wieder zehntausende Menschen in Weißrussland auf der Straße, um gegen das autokratische System des Alexander Lukaschenko zu protestieren. Inzwischen aber ruft wiederum der Präsident seine Leute dazu auf, für ihn zu demonstrieren. Wir sprechen gleich ausführlich über das europäische Pulverfass in Belarus. Unsere weiteren Themen: nach der deutschen Reisewarnung für Spanien, was machen die deutschen Mallorca-Urlauber jetzt? Nach Hause fliegen oder bleiben? Wir berichten über den Touristenandrang an den Ostseestränden und über die bislang noch fehlenden Ergebnisse der Corona-Tests in Bayern, über den zerbrochenen Tanker vor Mauritius und die Großrazzien gegen Familienclans in Nordrhein-Westfalen. Eine gut gefüllte halbe Stunde im gemeinsamen Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Am Mikrofon ist Tim Krohn. Schönen guten Abend. Alexander Lukaschenko ist nervös geworden. Seit der Präsidentenwahl in Belarus gehen seine Gegner täglich auf die Straße und alles drohen und knüppeln und einschüchtern scheint kaum etwas zu nützen. Es werden nicht weniger. An diesem Wochenende hat der Langzeitpräsident, den viele ja als den letzten Diktator Europas bezeichnen, den russischen Präsidenten Putin um Hilfe gebeten. Was das zu bedeuten hat, darüber sprechen wir gleich noch ausführlich. Vorher aber Christina Nagel über einen neuen Protesttag in Belarus.
Noch vor Beginn der Kundgebungen gab es hitzige Debatten zwischen Gegnern und Befürwortern des Präsidenten. Letztere zeigten das erste Mal seit der umstrittenen Wahl am vergangenen Sonntag Flagge. Für sie ist Präsident Lukaschenko nicht nur der rechtmäßige Wahlsieger, sondern auch der Garant für Stabilität, Ruhe und Ordnung. Es gehe doch voran, ruft Julia, eine junge Mutter, und zwar dank Lukaschenko, der das Land von den Knien geholt habe. Und die zeigen einfach keine Dankbarkeit. Es sind undankbare, geldgierige Egoisten, die einfach gekauft wurden. 200 Rubel hat man ihnen gegeben und nun springen sie rum. Mir blutet das Herz. Dass die Kritiker und Demonstranten vom Ausland bezahlt und gesteuert sind, glauben viele, die an diesem Tag zum Platz der Unabhängigkeit gekommen sind. Hinter all dem stecke der kollektive Westen, meint eine Professorin. Aber keinem wird es gelingen, einen Sicherheitspuffer rund um die Russische Föderation aufzubauen, auch wenn das jetzt der kollektive Westen versucht. Die Panzer der NATO-Truppen, ruft Präsident Lukaschenko seinen Anhängern wenig später zu, rollten bereits auf die Grenzen zu. Litauen, Lettland, Polen und leider auch unsere geliebte Ukraine. Ihre Regierungen befehlen uns, Neuwahlen abzuhalten. Wenn wir uns von denen am Gängelband führen lassen, werden wir zugrunde gehen, als Staat, als Volk und als Nation. Der Präsident forderte seine Anhänger auf, die Unabhängigkeit des Landes zu schützen. Kritik an der Wahl wies er zurück. 80% Zustimmung könne man nicht fälschen. Die Kundgebung mit über 50.000 Teilnehmern zeige, wer Chef im Hause sei, die Meinung der Mehrheit zähle und die stehe hier, so Lukaschenko. Zugleich sammelten sich landesweit seine Kritiker. Über 100.000 Menschen kamen allein in Minsk zusammen. Sie forderten den Rücktritt des Präsidenten, die Freilassung politischer Gefangener und all jener, die während der Proteste festgenommen worden waren. Man werde nicht vergessen und nicht vergeben, riefen die Demonstranten, weder die Willkür noch die Gewalt. In Gomel wurde heute ein zweites Opfer der Proteste unter großer Anteilnahme beigesetzt, ein junger Mann, der im Polizeigewahrsam starb. Es ist der 8. Protesttag in Folge und eine Annäherung, das machte der stellvertretende Kommandeur der Sondereinsatzkräfte Ivan Jurko noch einmal von der Bühne aus klar, ist nicht in Sicht. Wir werden dieses Land nicht hergeben, einfach weil man das, was man liebt, nicht verkauft. Die Demonstranten ihrerseits haben bereits angekündigt, auch morgen weiter protestieren zu wollen. Sie riefen zudem zu landesweiten Streiks auf.
Soweit also der Bericht von Christina Nagel. Da muss man schon hellhörig werden, wenn Präsident Lukaschenko ganz offiziell, also keineswegs heimlich, beim großen Nachbarn in Russland um Hilfe bittet. Wenn dann in den Staatsmedien sogar kurz davon die Rede ist, man habe dabei auch über ein militärisches Eingreifen gesprochen. Diese Aussage wurde kurz danach zwar wieder zurückgezogen, aber die Sorge, dass die Lage in Belarus bald endgültig eskalieren könnte, macht dieser Vorgang nun wirklich nicht gerade kleiner. Ich habe darüber vor dieser Sendung mit Omid Nuripur gesprochen, dem außenpolitischen Sprecher der Grünen im Bundestag. Können Sie sich das vorstellen, ein militärisches Eingreifen der Armee oder gar eine Truppenunterstützung aus Moskau?
Ich kann mir sowohl bei Lukaschenko als auch bei Putin vieles vorstellen. Aber dieser Ruf zeigt zwei Dinge. Erstens, er ist weit davon entfernt, die Lage im Griff zu haben. Und zweitens will er die Europäer unter Druck setzen, damit sie nicht wiederum Druck auf ihn machen, indem er quasi versucht, Moskau und die Europäer gegeneinander auszuspielen, indem er sagt, wenn ihr zu böse seid zu mir, dann habe ich ja immer noch eine Alternative. Und ich glaube, darauf darf man sich nicht einlassen.
Könnte das nicht auch sein, wie immer bislang in den 26 Jahren Lukaschenko? Also irgendwann beruhigt sich alles wieder und es legt sich wieder so eine Art Mehltau über das ganze Land?
Das ist, wie gesagt, alles denkbar. Allerdings ist einfach die letzten Tage zu viel passiert, als dass ich mir das gut vorstellen kann. Nicht nur die letzten Tage, nicht erst seit der Wahl, sondern die letzten Monate. Man muss sich einfach vorstellen, Ende April war Weißrussland das einzige Land auf der ganzen Welt, in dem in vollen Fußballstadien mit voller Zuschauerauslastung gespielt wurde. Der Präsident hat bis heute nicht einmal versucht, ein Corona-Management hinzubekommen. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass nicht nur elitäre Dissidenten begriffen haben, dass er der Falsche ist, sondern weite Teile der Bevölkerung.
Wie kann man denn die bislang ja doch sehr friedlichen Demonstranten in Minsk und in anderen weißrussischen Städten besser von Berlin aus zum Beispiel unterstützen?
Erstens, indem man sie ernst nimmt und auch ihnen Plattformen gibt. Zweitens, indem man das Wahlergebnis nicht akzeptiert. Und drittens, indem man Sanktionen verhängt. Und zwar nicht nur für einzelne Leute, die die Befehle von Lukaschenko ausführen, sondern auch gegen Lukaschenko persönlich. Ebenfalls, er ist das Herz seines Repressionssystems. Er ist der Grund, warum fast 7000 Demonstrierende verhaftet worden sind. Wir sehen ja jetzt diese Taktik, dass viele von ihnen hart gefoltert werden und dann relativ schnell freigelassen werden in der Hoffnung, dass sie das erzählen und das dann abschreckt. Das alles ist das System Lukaschenko und dafür muss man ihn auch persönlich haftbar machen.
Nun gibt es doch aber Sanktionen der Europäischen Union. Reichen die dann aus?
Naja, die Europäer haben die letzten 5 Jahre ja sich eingelassen auf dieses Katz-und-Maus-Spiel und diesen Drohgebärde, wenn ihr zu fies seid zu mir, dann renne ich nach Moskau. Es erweist sich, dass sich dieses Spiel nicht lohnt mit einem Diktator. Und jetzt hat man erste Sanktionen wieder verhängt, die man vorher rückgängig gemacht hatte, weil er ein paar hundert Leute freigelassen hatte bei den 7000 Verhafteten. Ist das verständlich? Aber wir erleben eine neue Dimension von Repression und er selbst nochmal ist von diesen Sanktionen nicht betroffen. Und das ist ein Fehler, weil er ist der Grund, warum es diese Gewalt gegen Demonstranten, die friedlich auf die Straße gehen und für ihr Wahlrecht protestieren, auch tatsächlich gibt.
Aber es ist doch auch eine schwierige Lage für die EU. Ich meine, im Hinterkopf hat man ja immer dieses ja fast schon Horrorszenario eines neuen Maidan im Kopf. Also wie ließe sich wirklich etwas bewegen, ohne gleich womöglich alles ins Chaos zu stürzen?
Ich glaube, dass das nicht das Horrorszenario in Brüssel ist. Und wenn, dann wäre das das Falsche. Der Maidan ist jetzt nicht das gewesen, was die EU wollte. Aber seit in den letzten 6 Jahren ist es nicht so, dass die Ukraine immer nur weiter abgeglitten ist. Es ist auch sehr viel Gutes und Richtiges passiert. Es ist halt eine schwierige Situation für die Ukraine, auch aufgrund der russischen Aggression. Aber ich glaube, dass das, was die Europäische Union antreibt und die ganze Zeit auch ein Stückchen verunsichert, die Aussagen aus dem Kreml sind, dass man ja mit Weißrussland quasi fusionieren würde und eine Vereinigung mit dem Land hinbekommen würde. Und Lukaschenko hat genau davor ja Angst. Und deshalb muss man einfach wissen, dass er sich nicht zu sehr in die Hände von Putin geben kann, weil er am Ende des Tages dann nicht mehr Präsident sein würde, weil es sein Land dann möglicherweise nicht mehr gibt. Heißt, wir können uns nicht permanent erpressen lassen und von Angst leiten lassen.
Die Meinung von Omid Nuripur, außenpolitischer Sprecher der Grünen im Bundestag. Ein einschätzendes Gespräch zur Lage in Belarus. Das Interview haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Hier ist das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. 130 Länder stehen mittlerweile auf den Listen des Robert-Koch-Institutes und der Bundesregierung. 130 Länder, die als Corona-Risikogebiet gelten. Für die meisten davon gilt eine entsprechende Reisewarnung. Seit diesem Wochenende gilt die auch für Spanien, mit Ausnahme der Kanarischen Inseln. Gesundheitsminister Jens Spahn wies in den Tagesthemen darauf hin, dass die Fallzahlen dort zu hoch geworden seien.
Deswegen war es nötig, eine Reisewarnung auszusprechen. Das ist aber kein Reiseverbot. Deswegen kann man natürlich den Urlaub fortsetzen, soll ihn auch gerne fortsetzen. Aber eben, und darum geht's, wachsam sein. Heißt also Abstand halten, Hygieneregel, Alltagsmasken. Das, was sich in Spanien, in anderen Ländern entwickelt, dieser Tage, das sollte uns auch Mahnung zur Wachsamkeit sein.
Soweit also der Bundesgesundheitsminister an diesem Wochenende. In Spanien verbringen in diesen Tagen alleine rund 30.000 deutsche Pauschalurlauber ihre Ferien, die meisten von ihnen auf den Balearen, speziell auf Mallorca. Der verpflichtende Corona-Test nach der Rückreise, verspricht Spahn, werde kostenlos bleiben.
Das Testen darf in keiner Konstellation aus meiner Sicht eine soziale Frage werden, eine finanzielle Frage werden. Ich verstehe gut diesen Impuls. Der ist so wie, wer sich den Skiurlaub leisten kann, der kann sich auch das gebrochene Bein leisten. Aber ich finde, das ist kein gutes Prinzip für die Krankenversicherung. Das ist auch kein gutes Prinzip in dieser Pandemie. Ich bleibe dabei. Tests für Reiserückkehrer sollen kostenlos sein, weil ich möchte, dass sie sie wahrnehmen. Das schützt uns und das schützt andere.
Der Appell des Gesundheitsministers von diesem Wochenende. Wenn nun Pauschalreisen nach Andalusien, nach Barcelona oder auf die Balearen gestrichen werden, dann tut das den Reiseveranstaltern natürlich richtig weh. Bertil Starke berichtet.
Die Reisewirtschaft habe in den vergangenen Monaten bereits einen Verlust von rund 20 Milliarden Euro einstecken müssen. Diese Zahl werde bis zum Ende des Jahres wohl noch weiter ansteigen, heißt es vom Deutschen Reiseverband. Es sei unklar, welche Folgen es genau habe, dass nun auch vor Urlauben in weite Teile Spaniens gewarnt werde. Alle dorthin geplanten Reisen würden abgesagt. Verbandssprecher Thorsten Schäfer berichtet, die Veranstalter müssten nun abwarten, wie viele Urlauber auf andere Ziele umbuchen oder ihre Reise komplett stornieren. Es sei ein Lichtblick, dass Reisen in viele Länder Europas wie Griechenland oder Italien möglich sind. Die gesamte Branche hoffe, dass das auch rasch wieder für Spanien gelte. Der Bundesverband der deutschen Tourismuswirtschaft appelliert an die Vernunft von Reisenden und touristischen Unternehmen. Sie sollten die geltenden Corona-Regeln einhalten. Der Verband fordert, vor dem Hintergrund der ohnehin schon stark gebeutelten Tourismusbranche müsse tagesaktuell geprüft werden, vor welchen Reisen gewarnt werde. Die entsprechenden Entscheide sollten möglichst bald zurückgenommen werden.
Wenn die Deutschen jetzt gehen, wenn TUI und die anderen großen Veranstalter jetzt ausfallen, dann muss ich wohl schließen. Dieser Satz war viel zu hören heute unter den Hoteliers in Palma de Mallorca. Nur um nochmal die Dimensionen klar zu machen, im vergangenen Jahr kamen bis zu 16 Millionen Menschen auf die Balearen. Die Einnahmen auf den Inseln lagen sogar bei fast 16 Milliarden. Und dieses Jahr ein paar Millionen, aber sonst beinahe nichts. Nada. Wie viele Urlauber nun aber konkret ihren Urlaub auf Mallorca abbrechen wegen der aktuellen Reisewarnung, darüber hat auch der Deutsche Reiseverband noch keine gesicherten Zahlen. Meine Kollegin Franka Welz hat sich deshalb selbst mal einen Eindruck gemacht oder es zumindest versucht. Sie war für uns an diesem Nachmittag auf dem Flughafen von Palma. Sieht man dann nun so eine Art Urlauber-Exodus oder ist das eher doch so Business as usual?
Also das ist sehr schwierig zu sagen, denn Sie hören das ja auch, hier ist schon ganz gut Betrieb. Allerdings ist das Wochenende natürlich auch immer ein Reisezeitraum, weil ja über das Wochenende häufig der sogenannte Bettenwechsel stattfindet. Als ich hier so rumgestreunt bin im Verlaufe des Tages und Nachmittages, habe ich zwar zahlreiche Deutsche getroffen, die tatsächlich teils über Charter, teils über normale Linienflüge zurück nach Deutschland fliegen, aber das waren überwiegend normale, in Anführungszeichen, Rückkehrer, die also jetzt ohnehin zurückgereist wären und für die das Neue jetzt ein bisschen komplizierter geworden ist, weil sie sich jetzt plötzlich dann um einen Corona-Test am deutschen Ankunftsflughafen bemühen müssen. Jetzt Menschen, die mit Sack und Pack fluchtartig das Land verlassen wollen, sind mir zumindest nicht vors Mikrofon gelaufen.
Was erzählen Ihnen denn die Leute da am Check-in? Ich meine, Zwangstest und Quarantäne, bis das Ergebnis da ist, das wird ja nun alles zumindest sehr nervig für die Leute.
Ja, das stimmt. Es ist eigentlich eine Fortschreibung der Reaktionen von Freitag und Samstag, als man ja auf diese Nachricht der erklärten Reisewarnung für die Balearen und Festland Spanien gefasst, aber nicht eben begeistert reagiert hat. Und jetzt ist einfach ein weiterer verkomplizierender Faktor hinzugekommen, indem die Leute jetzt gucken müssen, dass sie eben nach ihrem Urlaub nicht noch 2 Wochen in Quarantäne müssen. Der einzige Weg, das zu verhindern, ist eben, sich negativ auf Corona testen zu lassen. Und deshalb wirft das jetzt aber zum Beispiel auch die Rückreisepläne insofern ein bisschen durcheinander, weil das ja zum Beispiel am Frankfurter Flughafen durchaus einige Stunden dauert. Ungefähr so immer 3 Stunden. Stunden, bis man drankommt und dann nochmal 3 bis 4 Stunden, bis man das Ergebnis hat. Wenn man jetzt einen Zug gebucht hat, weil man ins Umland muss, weil man da wohnt, dann ist das natürlich dann auch wieder eine Nerverei, weil man eigentlich nicht mehr wie geplant nach Hause kommen kann, sondern da jetzt völlig umkalkulieren muss. Aber das sind halt so Dinge, die ich gehört habe, die auch für Unmut sorgen. Aber ansonsten haben die Leute gesagt, ja gut, es ist, wie es ist. Wir hatten hier eine gute Zeit und sind jetzt auch froh, dass wir hier rauskommen. Aber man kann es ja nicht ändern, man muss sich da nur anpassen.
Frau Welz, die Zahl der Neuinfektionen auf den Balearen, die liegt ja ähnlich wie auf dem Festland deutlich über diesen statistischen Grenzwerten, die da so festgelegt werden. Ja. Aber sagen Sie, was sagen solche Zahlen denn nur eigentlich aus? Ich meine, ist die Finca am kleinen Dorf in den Bergen genauso betroffen wie die Hauptstadt?
Nein, das ist sie natürlich nicht. Und deshalb gibt es natürlich auch auf der Insel eine Diskussion, die wir ja nur zu gut aus Deutschland kennen, nämlich, dass man nicht ein ganzes großes Gebiet über einen Kamm scheren kann, sondern regional differenzieren muss. Es gibt zum Beispiel ganz im Süden Mallorcas einen kleinen Ort, der heißt Ses Salines. Und das ist zum Beispiel ein Ort, der ist komplett Corona-frei. Warum ist das so? Weil der sehr klein ist, sehr wenig Tourismus hat und entsprechend natürlich eine ganz andere Risikolage als zum Beispiel Palma de Mallorca, wo, obwohl es natürlich nicht längst nicht so voll ist wie in normalen Reisejahren, aber sich doch die Touristen dicht am Strand, auf den Straßen, in Bars, in Restaurants und dergleichen mehr trennen oder auch jetzt am Flughafen, da ist das Ansteckungsrisiko natürlich ein ganz anderes.
Vielen Dank für diese Eindrücke vom Flughafen in Palma de Mallorca. Franka Welz war das hier im Echo des Tages. Ja, blöde, wenn man dann zurückkommt aus so einem Risikogebiet, wenn man sich gleich am Flughafen oder sagen wir am Bahnhof testen lässt und dann hört man mehr als eine Woche lang nichts über das Testergebnis. In Bayern hatte es ja so eine Testpanne gegeben. 44.000 Urlaubsrückkehrer waren davon betroffen und unter denen gab es auch einige positive Befunde. Die Testergebnisse konnten bis jetzt immer noch nicht alle eindeutig zugeordnet werden. Peter Queton aus München.
Mehr positiv Getestete an bayerischen Grenzübergängen und Bahnhöfen wissen nichts von ihrem Befund als bisher angenommen. Zwar konnten laut bayerischem Gesundheitsministerium 903 Menschen ermittelt, aber nicht alle konnten bisher auch informiert werden. Damit kommen zu den bisher unbekannten 46 Personen weitere 59 hinzu, denen der positive Befund noch nicht überbracht werden konnte, so der Stand von heute Mittag. Bei der Ermittlung der positiv Getesteten wurde auch die Polizei zu Hilfe gezogen. Wie sich die Betroffenen über das Bundesgebiet verteilen, darüber gibt es nach wie vor keine Angaben. Ursprünglich hatte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Hummel angekündigt, bis Donnerstagmittag möglichst alle positiv Getesteten zu ermitteln und zu informieren. Dieser Termin wurde immer wieder nach hinten verschoben. Am Mittwoch hatte das Gesundheitsministerium eingeräumt, dass rund 44.000 Menschen, die sich an Autobahnen und Bahnhöfen haben testen lassen, noch kein Ergebnis bekommen hatten. Grünen Landtagsfraktionschef Ludwig Hartmann forderte die Staatsregierung deshalb auf, ihr Handeln am Leistbaren und Vertretbaren auszurichten. Das CSU-Testchaos mit deutschlandweiten Auswirkungen dürfe sich nicht wiederholen. Hartmanns SPD-Kollege Horst Arnold warf der Staatsregierung Planlosigkeit vor.
Der Hochsommer in Nordrhein-Westfalen ging gestern Abend schon mit lautem Krach und vor allem mit unglaublich viel Regen zu Ende. In Grevenbroich oder Krefeld schüttete es wie aus Kübeln. In Dortmund musste die Polizei gleich Dutzende Keller leer pumpen. Ein ganz ähnliches Bild gibt es an diesem Abend auch aus der Stadt Übach-Palenberg. Heute Abend zieht nun ein zweites Unwetter über das Land. Da ist im Moment vor allem der Kreis Heinsberg betroffen. In Norddeutschland, an Nord- und Ostsee zumindest, sieht's da noch anders aus. Auch heute wieder super Sonnenschein und 30 Grad und rappeldick gefüllte Strände. Am vergangenen Wochenende war der Andrang in der Lübecker Bucht ja so groß, dass viele Tagestouristen sogar nach Hause geschickt werden mussten. Zugänge wurden gesperrt, weil die Sicherheitsabstände kaum noch eingehalten wurden. Und wie war das heute? Julian Marxen berichtet von der Lübecker Bucht.
Gehen einen Eingang weiter. Also hier sind keine Flächen mehr da.
Gestern wie heute. Egal ob in Scharbeutz oder Timmendorfer Strand, ab dem Mittag sind mehrere Strandabschnitte voll belegt. Die Strandkorbvermieter lassen keine neuen Tagesgäste mehr ans Wasser, damit es dort nicht zu eng wird. Die meisten Besucher nehmen das zähneknirschend in Kauf, zeigen aber auch Verständnis für die Corona-bedingten Sperrungen.
Naja, wir haben halt jetzt Parkplatz bezahlt und suchen halt jetzt einen Platz am Strand, deswegen ist es ein bisschen schwierig.
Es ist natürlich nicht schön, abgewiesen zu werden, klar, aber es ist halt verständlich. Das
deswegen gehen wir einfach mal weiter und gucken da mal.
Doch einige wenige Besucher wollen trotzdem rein, fangen an zu diskutieren oder zu schimpfen. Der Timmendorfer Strandkorbvermieter Lars Böttcher hatte nach der Erfahrung der vergangenen Woche Security-Personal engagiert, das jetzt vor seinem Eingang steht.
Weil wir alleine wollten da auch nicht mehr als letzter Prellbock stehen, um weitere Aktionen von wegen Angriffen oder Pöbeleien zu umgehen. Und das ist eine gute Sache und das klappt auch gut. Wobei man wirklich sagen muss, von dem Andrang nicht ganz so schlimm wie letztes Wochenende.
In der Tat, die Warteschlangen vor den Strandzugängen und den Cafés auf der Promenade sind wesentlich kürzer. Das stellt auch Andrea Hufnagel fest, Tourismuschefin im Ostseebad Sierksdorf. Die Appelle an Tagesgäste, bitte zu Hause zu bleiben oder auf weniger besuchte Strände auszuweichen, hätten offenbar gefruchtet, meint Hufnagel. Und?
Es hängt auch damit zusammen, dass einmal die Ferien in Nordrhein-Westfalen beendet sind, dass die Hessen rausgehen und im Montag, glaube ich, wieder anfangen. Schleswig-Holstein-Ferien sind zu Ende und das nimmt also schon so ein bisschen Druck aus dem Kessel am Strand, ja.
Von totaler Entspannung will die Tourismuschefin aber nicht sprechen. Noch immer seien im sonst so beschaulichen Sierksdorf 5-mal so viele Tages- und Übernachtungsgäste wie Einwohner, nämlich 7.000 bis 8.000 pro Tag. Deshalb laufen immer noch Mitarbeiter von Sicherheitsdienst und Ordnungsamt Streife. Familie Descher aus Bayern findet das gut. Außerdem fühlt sie sich in ihrem Strandkorb gut geschützt vor einer möglichen Ansteckung.
Ja, der Strandkorb vermittelt einem schon ein bisschen die Sicherheit und da ist halt der Abstand dann eher noch gewährleistet, sag ich mal. Ja.
Und es passt auch immer jemand auf, dass man den Abstand einhält. Ich finde es sehr, sehr gut.
Andere, wie diese Tagesgäste aus Niedersachsen, haben keinen Strandkorb, liegen auf ihren Handtüchern gerade mal 2 Meter von anderen Sonnenhungrigen entfernt. Nicht so toll finden die beiden.
Schon voll, ne?
Ja.
Also, ich finde es immer schon gut, dass sie keine Leute mehr reinlassen jetzt, ne? Also wenn jetzt einer zu dich kommen würde, würde ich schon was sagen. Also wenn der jetzt meint, der muss sich direkt hier ranlegen.
Die Hochsaison in der Lübecker Bucht geht jetzt langsam zu Ende. Trotzdem sei noch nichts überstanden, betont Sierksdorfs Tourismuschefin Hufnagel. Sie hofft, dass schnell ein Impfstoff gegen das Coronavirus gefunden wird.
Also ich befürchte, dass sich das auch bis ins nächste Jahr hinziehen wird. Und dann haben wir wieder dieselben Probleme wie in diesem Jahr. Denn alle Bundesbürger, die normalerweise ins Ausland in den Urlaub fliegen, da haben sich ja viele tatsächlich hier auf den Weg an die Küste gemacht. Und das ist auch diese massive Überfüllung an zeitweiligen Tagen.
Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther sieht trotz der vollen Strände an Nord- und Ostsee keine erhöhte Corona-Gefahr. Seit Wochen seien viele tausend Touristen im nördlichsten Bundesland. Zu steigenden Infektionszahlen, so Günther, habe das aber bislang nicht geführt.
Julian Marxen war für uns am Strand in der Lübecker Bucht. Vor Kurzarbeit oder Ähnlichem müssen sich die Strandkorbvermieter, die Eisverkäufe, die Pensionswirte dort in diesen Tagen nun ganz sicher nicht fürchten, ganz im Gegenteil. Aber das bleibt in diesem Sommer dann doch eher die Ausnahme. Immer noch sind bundesweit Millionen Beschäftigte in Kurzarbeit. Um Betrieben und Mitarbeitern weiterhin etwas finanziellen Druck zu nehmen, würde Bundesfinanzminister Scholz jetzt gerne das Kurzarbeitergeld länger auszahlen als ursprünglich geplant. Thorsten Huhn berichtet.
Er wolle die Bezugsdauer von 12 auf 24 Monate verlängern, sagte Scholz der Bild am Sonntag. Die Corona-Krise werde in den nächsten Wochen ja nicht plötzlich verschwinden, sagte der Finanzminister. Unternehmen und Beschäftigte brauchten von der Regierung das klare Signal, wir gehen mit euch den gesamten Weg durch die Krise, damit niemand auf der Strecke ohne Not entlassen wird. Derzeit gilt grundsätzlich eine Befristung für Kurzarbeitergeld auf maximal 12 Monate. In bestimmten Fällen kann die Bezugsdauer aber bereits jetzt verlängert werden auf bis zu 21 Monate. Im Juni hatten sich schon die Wirtschaftsminister der Bundesländer angesichts der Corona-Krise dafür ausgesprochen, das Kurzarbeitergeld auf 24 Monate zu verlängern. Auch die Arbeitgeberverbände haben sich dafür ausgesprochen. Das Kurzarbeitergeld beträgt 60% des fehlenden Nettoentgelts, für Eltern mit Kindern 67%.
Essenkrai gestern Abend, dicht an dicht, Bus an Bus, reihten sich da die Einsatzfahrzeuge der Polizei aneinander. Es war der Startschuss zu einer landesweiten Großrazzia gegen mehrere Clanfamilien in Nordrhein-Westfalen. Mittendrin stand NRW-Innenminister Herbert Reul mit einer glasklaren Botschaft an diejenigen, gegen die nun ermittelt wird. Ihr kriegt hier jetzt jeden Tag Unruhe, meinte Reul. Michaela Rensing berichtet.
Ein Raum mit illegalen Spielautomaten und Tischen, der Zugang gut getarnt hinter einem Spind versteckt. Hört sich an wie ein Krimi, ist aber Realität. Denn genau solch einen Hinterraum hat die Polizei in einem Internetcafé in Essen entdeckt. In der Stadt lag auch der Schwerpunkt der Großrazzia in der vergangenen Nacht. Der Essener Polizeipräsident vermutet, dass das Glücksspiel ein wichtiges Standbein krimineller Clans ist. Sozusagen als Grundlage für Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Erpressung. Am Ende wurden allein in Essen illegale Spielgeräte aus 5 Objekten abtransportiert. In Duisburg entdeckten die Beamten eine vermutlich illegale Spielhalle mit 17 Geldspielautomaten, aufgestellt in einer vermeintlichen Teestube. Die Kontrollen starteten gleichzeitig um 21 Uhr unter anderem in Bochum, Herne, Witten, Gelsenkirchen und Wuppertal. Die Polizei schätzt, dass es mehr als 100 Clans in NRW gibt. Und denen will NRW-Innenminister Reul nach eigener Aussage das Leben schwer machen. Reul besuchte einen der Einsatzorte und sagte, es gehe darum, denen, die Städte unsicher machen, zu zeigen, hier gelte nicht das Recht der Familien, sondern das Recht des Staates.
Das Tankschiff, das vor der Insel Mauritius auf Grund gelaufen ist, ist mittlerweile in 2 Teile gebrochen. Zwar konnten die unermüdlichen Helfer zum Glück das Schlimmste verhindern, etwa 1000 Tonnen Öl sichern, aber ob die Gefahr jetzt wirklich gebannt ist, das ist Stand heute Abend nicht wirklich klar. Aus dem ARD-Studio in Johannesburg, Jana Gent.
Das, was die Wissenschaftler erwartet hatten, ist eingetreten. Der Frachter, aus dem mindestens 1000 Tonnen Öl ausgelaufen waren, ist in 2 Teile gebrochen. Das haben die Behörden auf Mauritius bestätigt. Die Risse in der Mitte der Schiffswand waren von Tag zu Tag tiefer geworden. Laut dem Umweltministerium ist dabei nur noch wenig Treibstoff aus dem Frachter geströmt. Wie viel genau, ist aber unklar. Schlepperboote begannen den Angaben zufolge direkt nach dem Auseinanderbrechen damit, die beiden Teile zu sichern. Beide sind jeweils gut 150 Meter lang. Laut Alain Denard vom Schifffahrtministerium ist geplant, den vorderen Teil mindestens 1000 Kilometer von der Küste entfernt zu versenken. Der hintere Teil soll vorerst dort verbleiben, wo das Schiff vor gut 3 Wochen auf Grund lief. Unter Hochdruck hatten Helfer bis zuletzt fast das komplette Öl und den Diesel abgepumpt, die noch an Bord waren. Damit ist nach Angaben von Ministerpräsident Pravind Jagnah das Schlimmste verhindert worden. Dennoch spricht die Regierung in Mauritius vom größten ökologischen Desaster, das das Urlaubsparadies je erlebt hat. Seit mehr als einer Woche sind tausende Menschen täglich im Einsatz, um die Strände und das Wasser zu reinigen. Umweltschützer befürchten enorme Schäden an den Korallenriffs und für viele Tierarten. Die Regierung steht deshalb nach wie vor unter Druck, weil sie erklären muss, warum nicht früher gehandelt wurde.
Soweit also dieses kurze Update zu der Tankerhavarie vor Mauritius hier im Echo des Tages. Wir kommen zum Sport. Martin Roschütz berichtet jetzt über die Fußball-Champions League, klar, und aber auch über Motorsport.
Ja, wir starten mit der Formel 1. Der Regen ist ausgeblieben in Barcelona und auch deshalb gab es keine Überraschung. Weltmeister Lewis Hamilton im Mercedes hat seinen 4. Sieg im 6. Saisonrennen geholt. Jens Gideon.
Start-Zielerfolg für den WM-Spitzenreiter. Lewis Hamilton fehlen jetzt noch genau 3 Siege, um Michael Schumachers Ewigkeitsrekord von 91 Rennerfolgen einzustellen. Nach dem souveränen Auftritt im heißen Barcelona scheint es aber nur noch eine Frage der Zeit, bis das noch in dieser Saison gelingt. Silverstone-Sieger Max Verstappen war in den 66 Runden beim Großen Preis von Spanien zwar erster Verfolger von Hamilton, aber mehr als Platz 2 war diesmal nicht drin für den Red Bull-Piloten. Dritter wurde Valtteri Bottas im 2. Mercedes. Zielankunft also in der exakten Reihenfolge der WM-Gesamtwertung. Ganz weit weg von den Top 3 ist weiter Sebastian Vettel. In Barcelona hat er mit seinem Ferrari aber das Beste aus der Situation gemacht. Auf Platz 11 gestartet, am Ende 7. Das ist deutlich mehr als zuletzt in Silverstone. In der Gesamtwertung bleibt Vettels Rückstand auf Spitzenreiter Hamilton allerdings riesig. Der Deutsche belegt nach 6 Saisonrennen Rang 11 mit 116 Punkten Rückstand auf den Serienweltmeister. Die Formel 1 macht jetzt 14 Tage Pause. Nächste Station ist dann Spa-Francorchamps in Belgien.
Beim Finalturnier in der Fußball-Champions League in Lissabon hat es bereits einige Überraschungen gegeben. Dass Lyon Manchester City besiegen würde, die Mannschaft von Star-Trainer Pep Guardiola, war so auch nicht zu erwarten. Damit sind die Halbfinals komplett, die am Dienstag und Mittwoch ausgetragen werden. Im ersten Halbfinale stehen sich Paris Saint-Germain und RB Leipzig gegenüber. Paris ist Favorit, aber man hat ja gesehen, wie schwer sich die Favoriten tun in Lissabon. So könnte es zum ersten Mal seit 2013 wieder ein deutsches Champions-League-Finale geben, wenn Leipzig und Bayern ihre französischen Gegner ausschalten. Die Bayern bekommen es nun mit Lyon zu tun. Ich habe meinen Kollegen Taufik Kali gefragt, der aus Lissabon berichtet, wie hoch ist die Gefahr, dass die Bayern den Gegner unterschätzen?
Also diese Mannschaft ist so professionell, die ist so fokussiert, sie hat ein ganz klares Ziel. Das haben sie immer gesagt. Dieses Ziel ist das Finale in Lissabon. Das hat ja der FC Bayern früh ausgegeben. Das hat auch Hansi Flick, als er die Meisterschale und den Pokal in München ins Museum gestellt hat, hat er gesagt, das nächste Ziel steht schon bereit. Das ist das Finale in Lissabon, da wollen wir hin. Jetzt ist es noch ein Schritt bis zu diesem Finale in Lissabon. Ich glaube, dass man ihnen das nicht erklären muss, dass das 8:2 das eine ist und Lyon durchaus ein ernstzunehmender Gegner. Das wissen die genau.
Bayern gegen Lyon. Dieses Spiel findet Mittwochabend statt. Das Champions-League-Finale dann am nächsten Sonntag um 21 Uhr.
Vielen Dank, Martin Roschitz, mit dem Sport. Die deutsche Beteiligung beim Champions-League-Finale ist also jetzt schon gesichert. In irgendeiner Form ein deutscher Trainer könnte dabei sein oder sogar zwei deutsche Vereine. Das war das Echo des Tages an diesem Sonntagabend.
NDR Info.